Herzlich willkommen bei How to Baby. Ich bin's, Petra Russo, euer Host zu unserer Folge 127. Und ja, wir starten einen neuen Themenblock in diesem Monat. Es geht um einige wirklich sehr interessante Kinderschutzthemen, respektive auch um Kinderrehabilitation. Und ich darf heute im mittlerweile doch sehr bekannten Kinderrehabilitationszentrum Cocoon in Bad Erlach in Niederösterreich bei der ärztlichen Direktorin Frau Professor Primaria Dr. Jutta Falger sein. Hallo, liebe Frau Professor Falger, danke, dass wir zu Gast sein dürfen.
Hallo, Frau Magister Russo, vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen heute über den Cocoon Bad Erlach sprechen. Ich darf es ganz kurz sagen, der ist 2019 hier in Bad Erlach eröffnet worden, ist einer der zwei Kinderreha-Zentren nur für die Kleinen, also die ganz Kleinen bis zum 18. Lebensjahr. Also damit natürlich hat es einen Sonderstatus erwirkt. Wir haben eine Kinderrehabilitations-Unit hier, die mit 114 Betten ausgestattet ist und ganz besondere Diagnostik auch hat. Und für die Eltern das Besondere ist, dass die Eltern auch mit ihren Kindern hier sein dürfen. Können Sie ein bisschen was erzählen zum Hintergrund der Idee?
Gucken. Ja, also die Idee, Kinder- und Jugendreha in Österreich zu errichten, ist schon eine sehr, sehr alte Idee, weil man natürlich sehr schnell erkannt hat, dass Kinder und Jugendliche, die an längeren oder schwereren akuten Erkrankungen leiden oder die eine chronische Erkrankung haben, auch den Wunsch und den Anspruch und die Notwendigkeit einer Nachbehandlung, so wie wir das aus dem Erwachsenenalter ja kennen, wo Reha ja was völlig Selbstverständliches ist, haben. Und diese Idee wurde über 20 Jahre lang durchdacht von Expertinnen und Experten und von finanzierenden und entscheidenden Trägern wie den Ländern und dem Bund und den Sozialversicherungen. Und dann hat man sich nach einer sehr intensiven Evaluierungsphase dazu entschieden, in Österreich 6 Kinderrehabilitationseinrichtungen zu eröffnen. Und diese Eröffnungsphase hat 2018 begonnen, ist jetzt noch nicht ganz abgeschlossen. Also ein Zentrum ist noch nicht eröffnet in Tirol. Cocoon Bad Erlach hat Ende 2019 eröffnet und ist das größte Kinder- und Jugendreha-Zentrum in Österreich und deckt den gesamten ostösterreichischen Raum ab. Also das heißt Wien, Niederösterreich, nördliches und mittleres Burgenland, aber natürlich auch alle anderen Patienten, die woanders keinen Platz finden können, zu uns auch aus den anderen Bundesländern kommen.
Jetzt ist es so, Frau Primaria, Sie waren ja davor in Gensandorf-Mistelbach auch zuständige Leiterin der Kinder- und Jugendabteilung und bringen unglaubliche Expertise da hierher ins Reha-Zentrum. Darf ich Sie fragen, welche Diagnosen vorrangig hier im Cocoon aufgenommen werden, abgesehen von Diabetes und Rheumaerkrankungen oder jetzt leider Gottes durch die Gegenwart sehr modern Post-Covid-Symptome. Ja. Können Sie ein bisschen erläutern, welche Fälle Sie da vorrangig aufnehmen?
Ja, also wir haben zwei sehr große Überschriften. Das sind einmal Patienten, die so mobilisierend und neuromobilisierende Erkrankungen haben. Also das mobilisierend bedeutet, dass man nach einer Verletzung zum Beispiel auf einer Orthopädie gewesen ist und dann danach wieder eine Mobilisierung braucht oder dass man einen längeren Krankenhausaufenthalt gehabt hat, weil man zum Beispiel eine schwere Infektion gehabt hat und dann wieder eine Rehabilitationszeit benötigt, um wieder vollständig fit zu werden. Und neuromobilisierend bedeutet alle Erkrankungen, die eine neurologische Grunderkrankung haben, als Beispiel jetzt zum Beispiel frühgeborene Kinder, die zum Beispiel eine Hirnblutung haben oder die sonstige Veränderungen im Gehirn, im zentralen Nervensystem haben oder auch zum Beispiel Kinder mit angeborenen genetischen Erkrankungen wie zum Beispiel das Down-Syndrom oder sonstige genetische Erkrankungen. All diese Kinder können zu uns kommen, weil sie ja aufgrund ihrer Erkrankung des zentralen Nervensystems auch eine Einschränkung im Stütz- und Bewegungsapparat haben und die kommen zu uns.
Welche genetischen Erkrankungen sind es außer Down-Syndrom noch?
Also auch seltene genetische Erkrankungen, die jetzt sehr unzählig sind und selten im Einzelschicksal, ja, aber in der Summe dann einfach hier einen Platz finden können. Ja, ganz
und eine Belastung natürlich für die familiäre Situation darstellen, je nachdem, ja, ob das Kind auch noch Geschwisterkinder hat und dergleichen.
So ist es.
Weil ich habe gesehen, Geschwisterkinder ist auch ein Ziel des Kokons. Was kann man sich da darunter vorstellen?
Es gibt nämlich nach den mobilisierenden und neuromobilisierenden Erkrankungen gibt es noch eine zweite große Gruppe, die ich noch erwähnen wollte.
Ja.
Das ist die Gruppe der sogenannten Mental Health Erkrankungen. Also das heißt, alle Erkrankungen, die zu einer psychischen Belastung führen.
Ja.
Und dazu zählen sowohl körperliche Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder Adipositas, die eine psychische Überlagerung bewirken. Natürlich auch in der Familie muss man sich vorstellen, es ist ja schwierig, ein krankes Kind, auch wenn es jetzt unter Anführungszeichen nur Diabetes ist, in der Familie zu haben, sich ständig Sorgen zu machen, umgehend lernen zu müssen, wie spritze ich denn das Insulin, wie messe ich denn den Blutzucker, Angst zu haben, was kann denn mein Kind vielleicht im Alltag machen oder was kann es nicht machen, muss ich aufpassen beim Sport, muss ich aufpassen, wenn es alleine mit Freunden unterwegs ist. All das ist etwas, das man hier bei uns gut trainieren kann und das ja üblicherweise zu einer Belastungssituation in der gesamten Familie führt. Und dann gibt es natürlich auch andere psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel eben chronische Schmerzen oder wirklich Depressionen, Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen bei Kindern oder Jugendlichen, die vielleicht auch zu einer Unmöglichkeit eines Schulbesuches oder der Fortsetzung der Lehre führen, die auch bei uns in der Reha einen Aufenthalt bekommen können.
Ich darf nochmal zurückgehen zu unseren diabetischen Kindern und Jugendlichen, weil es ist ja auch immer eine Schicksalsfrage, wann der Diabetes vor allem, ich gehe jetzt davon aus, mal Typ 1, obwohl der Zweier natürlich auch bei den Kindern jetzt größer und größer wird, aber gehen wir jetzt mal zum Typ 1 Diabetes zurück. Die Diagnostik dieser Erkrankung ist altersunabhängig. Das kann im Kleinkindalter der Fall sein, kann aber auch in der Pubertät erst auftreten. Ja. Und da geht es natürlich darum, wie Sie gesagt haben, da geht es um ein gewisses Familienmanagement. Da geht es darum, dass die Kinder und Jugendlichen ernährungsmäßig geschult werden, dass die Familie geschult wird, dass was ist mit Unterzucker, Überzucker etc., welches Diabetes-Therapiemanagement wähle ich. Da gibt es ja alle möglichen modernen Therapien mittlerweile. Ja. Und das all das kann im Kokon natürlich jetzt wie lange betreut werden? Also was ist so der Durchschnittsaufenthalt für die Familie?
Also bei all diesen Erkrankungen, die eine psychische Irritation beim Patienten und der Familie auslösen, ist der Aufenthalt 5 Wochen.
Okay.
Und bei Erkrankungen, die mobilisierend sind, also wie eingangs gesagt, zum Beispiel ich habe eine Verletzung am Knie oder am Bein oder wo auch immer, das ist der Aufenthalt 3 Wochen und alle Erkrankungen, die so neurologische Erkrankungen sind, sind bei 4 Wochen Aufenthaltsdauer. Mhm. Ja.
Also da hat man schon ungefähr einen Zeitlevel bezüglich des Gesamtaufenthalts für die Betroffenen und deren Eltern.
Ganz genau, ja.
Okay.
Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir bis zu einem gewissen Alter, also bis zum vollendeten 13. Lebensjahr, immer eine Begleitperson mit aufnehmen. Das wird auch vom Sozialversicherungsträger vollständig übernommen. Und im Einzelfall kann sogar eine zweite Begleitperson mit aufgenommen werden.
Und wie sieht das jetzt arbeitsrechtlich aus? Weil ich denke mir ja, wenn Mama und Papa berufstätig sind, kriegen die dann auch ihren Urlaub erweitert? Oder?
Nein, leider nicht. Das ist ein ganz großer Nachteil oder ein noch nicht gut gelöstes Problem, dass dieser Arbeitsentfall der Begleitpersonen leider nicht übernommen wird, sondern die Eltern müssen sich tatsächlich, wenn sie auf Reha kommen, Urlaub nehmen oder sich vom Arbeitgeber, wenn sie Glück haben, freistellen lassen, wenn das auch geht,
vielleicht auch mit dem
Pflegeurlaub gibt's aber das muss natürlich auch immer mit dem Arbeitgeber abgesprochen werden, ob das überhaupt geht.
Super.
Und das, was hilft, ist die Information, dass während des Reha-Aufenthaltes die Begleitperson aber auch wechseln kann und darf. Und manches Mal ist es sogar sinnvoll, dass die Begleitperson wechselt, weil natürlich Kinder, die eine angeborene oder eine chronische Erkrankung haben, oft eine sehr, sehr enge Beziehung meistens zur Mama haben und es vielleicht auch gar nicht schadet, wenn man auch mal sieht, ah, mein Kind kann tatsächlich auch mit einer anderen Begleitperson, mit der Oma, mit dem Opa oder mit dem Papa eine Zeit lang verbringen, ohne dass ich da auch dabei sein muss.
Also naja. Bindungs forcieren ist auch noch im Kokon enthalten.
Ja, ganz genau. Okay. Also es geht schon ein bisschen, also es geht etwas, heißt ein bisschen, es geht um das Ganzheitliche.
Ja. Gut, wir haben den Diabetes Typ 1 angesprochen, der sich ja wahrscheinlich häufiger hier Niederschlupf findet. Aber wir haben auch frühkindliche Essstörungen, die auch immer, ich würde jetzt mal sagen, moderner werden, leider Gottes.
Ja.
Wann beginnen die? Wir haben da schon mal einen Podcast hier im Kokon aufnehmen können zur frühkindlichen Essstörungsthematik.
Ja.
Aber ich gehe jetzt wieder zurück, weil wir haben nicht nur Adipositas, wie Sie es vorhin gesagt haben, sondern wir haben auch Fütterungsstörungen, gerade bei den Frühchen, wo es halt dementsprechend erworbene Essthematik gibt.
Genau.
Wie viel Prozent sind da davon betroffen, von Ihrem Patientenkreis?
Also wir haben regelmäßig Touren, wir haben in etwa alle, auch diese frühkindlichen Essstörungen sind Kinder, die 5 Wochen bei uns bleiben.
Ja.
Und wir bieten alle 5 bis 10 Wochen einen solchen Turnus an, der auch nicht immer voll gebucht ist, selbstverständlich, weil wir hier schon darauf achten müssen, dass die Patienten Tournee, also das heißt die Gruppe der Patienten, die aufgenommen wird zum gleichen Zeitpunkt und auch zum gleichen Zeitpunkt dann wieder entlassen wird, dass die vom Alter her und von der Grundproblematik her eine Einheit bilden. Damit das auch Sinn macht für die Kinder und für die Begleitpersonen, für die Bezugspersonen, weil Kinder natürlich auch einen sehr hohen Prozentsatz an sozialem Lernen haben, also das heißt, Kinder lernen sehr viel über Beobachten, über Interaktion mit anderen Kindern. Und das ist ein ganz ein wesentlicher Therapiefaktor oder therapeutischer Faktor, den wir uns hier auch zunutze machen. Und was wir auch sehen, ist, dass die Eltern unterschiedlicher Diagnosegruppen, ob das jetzt Diabetes ist oder ob das ein Frühchen ist, das zum Beispiel eine Hirnblutung gehabt hat und deshalb die Hand nicht gut bewegen kann, dass Eltern das sehr, sehr schätzen, dass sie andere Eltern kennenlernen, die eine ähnliche Geschichte haben, wo sie sich gut austauschen können, auch Erfahrungen austauschen können. Auch das ist etwas, das sehr zur familiären Rehabilitation oder zur Rehabilitation auch oft in dem Familiensystem beiträgt. Weil
natürlich
manches Mal auch der Umgang mit der Erkrankung, der Umgang mit dem Kranksein eines Kindes auch nach außen in der Gesellschaft auch oft Schwierigkeiten macht
Stress verursacht.
Macht. Ganz genau, ja.
So ist es, ja. Also das heißt, hier im Kokon, wenn ich mir das so vorstellen darf, ich habe sie ungefähr gesehen, Ihre Programme mit Malprogrammen und Kunst- und Kreativprogrammen und Musik, die die Kinder hier machen, aber es ist sozusagen auch eine große Familie, weil es ist gerade noch von der Bettenanzahl wahrscheinlich der überschaubare Rahmen. Und entstehen da lange Freundschaften auch? Habt ihr da schon Feedback?
Ja, also das, was natürlich sehr erfreulich ist, ist, dass Patienten, wenn sie gehen, sagen, wir wollen bitte unbedingt so bald als möglich wiederkommen. Oder wir sehen auch, dass bei den Anmeldungen Patienten dabei sind, die schon da gewesen sind, die vielleicht schon 2-mal da gewesen sind und immer wieder kommen, um einfach die Gelegenheit oder diese Möglichkeit zu nutzen, das, was therapeutisch zu Hause ja nur in einer sehr großen Anstrengung und vielleicht auch limitiert nur durch fehlende Finanzierungssysteme möglich ist, hier in einem sehr verdichteten Package angeboten zu bekommen, um dann auch einfach das, was Sie hier in der Reha gelernt haben oder wo Sie sehen, ah, das hat meinem Kind die Ergotherapie, die Physiotherapie sehr gut getan, da sind wir viel weiter gekommen, das dann zu Hause auch wieder fortzusetzen in einem entzerrten und nicht mehr so verdichteten Programm,
ja.
Aber dann auch wieder Schritt für Schritt anzustreben, nochmals in die Reha zu kommen, um das noch einmal wieder zu verdichten in einer neuen Entwicklungsstufe. Weil das Schöne ist ja, ja, beim Kind, die Kinder entwickeln sich ja ständig weiter. Mhm. Und wir müssen natürlich in unserem therapeutischen Programm, genauso wie die Eltern, dem Entwicklungsstand des Kindes folgen und diesen Entwicklungsmöglichkeiten folgen und die bestmöglich unterstützen.
Altersspezifisch mit ihnen gemeinsam gestalten.
Genau.
Und weil Sie sagen, in dem Rahmen, das ist natürlich ein Unterschied, ich stelle mir es jetzt immer sehr gerne praktisch vor, die Ernährungsberatung von ganz kleinen Diabeteskindern ist natürlich anders, als wenn sie schon 10, 12, 13 oder selbst im Selbstmanagement ihrer Nahrung etc. sind. Da muss ich das anpassen. Ja. Also würde das ja Sinn machen, dass das Kind nach dem Kindergarten eventuell, auch wenn es dann einmal hier war, schon eben in vertraute Gefilde kommt und sagt, da habe ich eine Top-Ernährungsberatung, altersentsprechend.
So ist es, ja. Weil bei den kleinen Kindern geht es natürlich auch darum, die Eltern viel zu schulen und aufzufangen und Ängste zu nehmen und vielleicht auch dem Kind Ängste zu nehmen, weil das vielleicht fixiert ist auf seine Zuckermessgeräte und immer auf den Blutzucker fixiert ist und viel Angst hat und merkt, dass die Mama irritiert ist. Und einem Diabetiker, der in einen Jugendturnus zu uns kommt, da geht es um ganz andere Dinge. Da geht es darum, wie kann ich in meiner Peergroup, in meiner Freundesgruppe
Party machen?
Ja, was kann ich konsumieren?
Wie viel Alkohol darf ich trinken?
Ja, das sind aber natürlich auch
Themen, das ist ja wichtig, ja.
Die da also, sind. Ja. Oder wie kann ich selbstständig sein? Wie kann ich im Sommer schwimmen gehen? Ist das peinlich, wenn ich jetzt wie gehe ich damit um? Ja, mit meiner Pumpe, mit meiner Insulinpumpe und solche Sachen.
Nee, und ich denke auch, in der Pubertät ist ja etwas ganz anderes, wie ich dann das halt nach außen trage auch. Ja? Und ob ich dieses Insulin spritzen oder eben, wie Sie sagen, Pumpe etc.
Ja.
Das ist ja dann auch wiederum eine Schulung, die durch Ärzte besser begleitet wird, weil sonst ist es ein ewiges Up and Down und Try-and-Error-Prinzip, gerade bei einer so sensiblen Erkrankungsform wie dem Diabetes.
Ja.
Aber gut, wir haben jetzt diese Essbegleitung, diese Nahrung und Gewichtsmanagementbegleitung und dergleichen. Darf ich nochmal zurückkommen zum leider Gottes sehr modernen Post-Covid-Syndrom?
Ja.
Wie lange sind denn da die Kinder aus Ihrer Sicht, weil jetzt kommen ja schon die ersten Ergebnisse, was dieses Erkrankungsbild anlangt, wie lange sind die da beschäftigt, um überhaupt wieder auf die Spur zu kommen?
Also durchschnittlich ist es so, dass man sagen kann, ein Jahr ist bei denen, die wirklich ein Post-Covid-Syndrom haben, der Leidensweg, der aber natürlich meistens nach einem halben Jahr beginnt, stetig, wenn man eine Therapie dazu macht, sozusagen, sich stetig zu verbessern und bergauf geht. Mhm. Ja. Und das, was wir sehen, ist, dass wir sowohl Patienten haben, die ein Long-Covid-Syndrom haben. Mhm. Wir haben aber auch Patienten, die ein Long-Lockdown-Syndrom haben, wo einfach diese soziale Isolierung, die damals in den Covid-notwendigen Maßnahmen, das kann man jetzt diskutieren, aber damals wussten wir es ja auch nicht besser oder der Staat auch nicht besser, in den ersten Maßnahmen gesetzt wurde, dieses sozial isoliert werden, dass das auch bei Jugendlichen vor allem, so ab dem 10., also frühe Jugendliche ab dem 10. bis 14, 15, dass das auch eben ein Long-Lockdown-Thema gemacht hat und nochmal eben auch eine sehr starke psychische Überlagerung gemacht hat.
Genau, das sieht man ja anhand der Zahlen, dass jedes dritte Kind mittlerweile psychische Belastungsdiagnosen bekommt.
Ja.
Jetzt unabhängig von Covid selbst, aber das ist halt generell in unserer derzeitigen Krisenzeit natürlich ein Phänomen, das die Kinder als allererstes trifft. Jetzt haben aber die Kinder auch am allerwenigsten eine Lobby, wie ich immer sage, um hier aufgefangen zu werden und dementsprechende gute Systeme zu haben. Wenn ich hier in Bad Erlach bin, im Kokon, haben Sie da auch multidisziplinäre Gruppen, damit man da auch mit dieser Diagnose wirklich gedeihliche ärztliche Versorgung vorfindet?
Ja, also wir haben immer ein multiprofessionelles Therapeutenteam, das sowohl aus funktionellen Therapien besteht, also von der Physio über die Ergo, über die Logo, bis hin zu beratenden Therapeuten, wie zum Beispiel Diabetes, aber auch Sozialarbeit, aber auch natürlich auch die ganze psychotherapeutische, psychologische Schiene, aber natürlich auch die ärztliche Versorgung und die ärztlichen Gespräche, die ärztliche Beratung. Ja. Also das, was immer in unserem Denken zusammengehört, ist immer der Körper und die Psyche, weil es ja auf der einen Seite die uns wahrscheinlich sehr bekannten psychosomatischen Erkrankungen gibt, aber es gibt auch somatopsychische Erkrankungen, wo eben ein körperliches Leiden zu einer Beeinträchtigung der Psyche oder des Empfindens, der Stimmung führt.
Ja.
Und ja.
Gut, also das heißt, Sie haben hier multidisziplinäre Teams, aber jetzt gehe ich nochmal ganz, ganz kurz zurück. Wie, wenn ich reinkomme, was ist mein erstes Bild, was die Altersgruppe anlangt? Haben Sie jetzt die ganz Kleinen, ich habe, als wir reingekommen sind, gehört, da ist ein ganz, ganz junges Putzi da im Hintergrund gewesen.
Ja.
Was haben Sie da durchschnittlich so für Altersgruppen im Moment?
Ja, also ich glaube durchschnittlich, da wir ja auch immer eine Gruppe oder zwei Gruppen an unbegleiteten Jugendlichen haben, das ist also zwischen 14 und 18, die meisten sind so um die 15 bis 17. Und natürlich haben wir auch einen Überhang an kleineren Kindern. Ja. Ich denke, so im Durchschnitt werden wir so um das 10. Lebensjahr herum liegen, wobei wir natürlich einen Fokus schon auf die kleinen Kinder haben.
Um so viel wie möglich natürlich auffangen zu können.
Genau.
Ja.
Denn je früher man natürlich bei neurologischen Erkrankungen, genetischen Erkrankungen ansetzt, mit Behandlungen, desto mehr kann alleine aufgrund der natürlichen Entwicklung des Kindes, die in diesem Alter sehr stark ist, eine Unterstützung, eine Verbesserung erreicht werden.
Kompensation
erfolgen. Ganz genau.
Ja,
Sie
super. Ja, das ist, sagen Sie ja eh, es geht um gemeinsam sein, um auch im Zuge meiner Erkrankung mich anders wahrzunehmen, ein anderes Selbstvertrauen zu bekommen und hier eben, ja, rehabilitiert zu werden.
Ja.
Kokonisiert.
Ja, genau.
Liebe Frau Professor Falger, ich sage danke, dass Sie uns einmal hineingeführt haben. Ich darf dann noch mit Ihnen über ein ganz spannendes Thema, nämlich Kinderschutz, sprechen.
Ja.
Sage als in diesem Podcast vielen lieben Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden sind. Und euch, meine Lieben, diese Thematik Kinderreha Bad Erlach in Österreich, wo es eben noch gibt, diese Reha-Zentren, sind vielleicht ein kleiner Trost hinsichtlich unserer Jänner-Thematik, wo wir immer wieder aufgezeigt haben, wie schwer es ist, heute wirklich versorgt zu werden und was wir alles nicht haben. Aber das haben wir und insofern wollte ich euch einen schönen Regenbogen auch in die Lösungsmöglichkeiten und in eine Vision, dass es auch dann immer wieder neue Möglichkeiten geben. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr bei uns wart und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns unter howtobaby.info. Ich bin gerne persönlich mit euch in Kontakt und ansonsten über Instagram howtobabypodcast. Danke, bleibt gesund, geht in einen hoffentlich nicht allzu anstrengenden, krankmachenden letzten Winter und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Baba, ciao, ciao, eure Petra.